Herzlich willkommen zum Architektur- und Bauforum. Am Mikrofon begrüßt Sie wieder Stefan Böck. Heute geht es um Tragwerksplanung. Sie ist längst mehr als statische Berechnung. Sie ist hochdigitalisiert, integraler Teil des Entwurfsprozesses und sie steht zunehmend im Zentrum zentraler Zukunftsfragen. Wie bauen wir ressourcenschonender? Wie gehen wir mit dem Bestand um? Und wie viel Material ist eigentlich wirklich notwendig? Über diese Themen spreche ich heute mit Arne Hoffmann, Architekt, Partner und Managing Director bei Bollinger & Grohmann in Wien, einem international tätigen Tragwerksplanungsbüro. Herzlich willkommen, Arne.
Guten Morgen.
Bevor es richtig losgeht, habe ich noch eine Information für unsere Hörerinnen und Hörer. Diese Folge wird unterstützt von der ARS Akademie, dem bekannten österreichischen Seminaranbieter. Es gibt dort ein umfassendes Weiterbildungsangebot für die Bauwirtschaft. Am 7. Mai 2026 finden dort kostenlose Infoveranstaltungen zu den Vorbereitungskursen für die Baumeister- und Holzbaumeisterprüfung statt, vor Ort in Wien oder online. Die modular aufgebauten Kurse richten sich an alle, die sich gezielt auf den Prüfungsantritt vorbereiten wollen, mit praxisnahen Inhalten, erfahrenen Vortragenden und berufsbegleitendem Ablauf. Der Zugang zur Lernplattform und umfangreiche Unterlagen sind dabei inkludiert. Es lohnt sich also, dabei zu sein. Alle Informationen zur Veranstaltung finden Sie auf der Website www.ars.at. Vielen Dank an die ARS Akademie für die Unterstützung dieser Folge des Architektur- und Bauforum. Doch nun zurück zu Arne Hoffmann. Ja, Arne, was macht ein Tragwerksplaner heute eigentlich?
Ein Tragwerksplaner unterstützt im besten Fall die Architektur und die Architekten mit guten Lösungen, die das Projekt oder das Bauwerk voranbringen und im besten Falle eigentlich die Architektur verstärken, kann man sagen.
Mhm. Was heißt das konkret im Prozess? Wo beginnt eure Tätigkeit? Wo endet sie?
Das ist sehr unterschiedlich, aber wir versuchen immer möglichst früh dabei zu sein. Also wir machen sehr viele Wettbewerbe mit den Architekten zusammen. Und umso früher wir einsteigen können, umso größer ist, glaube ich, der Hebel und umso besser ist das, kann das Ergebnis werden.
Wie muss ich mir das vorstellen? Wie speziell ist dieses Fach schon geworden in der heutigen Zeit mit teils spektakulären Bauten, die wir sehen? Seid ihr da manchmal der Showstopper und sagt, der Entwurf geht so leider nicht, weil was spielt sich da ab in der Kommunikation mit den Architekten?
Also das versuchen wir zu vermeiden, dass das so nicht geht. Wir versuchen immer mit den Planungsbeteiligten Lösungen zu finden, die gehen, auch wenn es, sagen wir mal, die erste Idee vom Architekten so nicht geht, so versuchen wir doch darauf aufzubauen und in der Richtung weiterzudenken und gemeinsam Lösungen zu finden, die gehen.
Das heißt, ihr seid dann eher die Enabler, die Ermöglicher. Aber klar, je früher man da dran ist, desto besser, weil dann kann man im Sinne eines Sparrings mit den Architekten die Dinge entwickeln, sodass sie von der Tragwerksplanung her realistisch umsetzbar sind. Ist das so?
Ja, Enabler ist, glaube ich, ein sehr schönes Wort. Also das wollen wir, glaube ich, sein, Enabler und Sparringspartner. Also wir sind nicht die Ingenieure, die dem Architekten erklären, was nicht geht, sondern wir versuchen, die Ingenieure zu sein, die dem Architekten erklären, wie es gehen könnte.
Hat das auch Folgen für den gestalterischen Prozess? Also gibt es dann auch gestalterische Rückkoppelungen?
Ich denke, es ist sehr wichtig, die Architektur zu verstehen, um ein gutes Tragwerk gemeinsam entwickeln zu können. Insofern ist es für uns natürlich wichtig, die Idee des Architekten zu verstehen. Mhm. Gleichzeitig sind wir auch die Versteher oder Enabler des Bauherrn. Also möglich ist prinzipiell alles, was meistens die Bremse oder das Element ist, was den Entwurf beeinflusst, sind letztendlich die Kosten. wir wollen die Architektur bestmöglich umsetzen und gleichzeitig sind wir aber auch, haben wir sozusagen zwei Hüte auf. Sehen wir auch, können wir auch schon frühzeitig sehen, ob das finanziell überhaupt erfolgsversprechend sein kann. Mhm, mh.
Kommen wir vielleicht zu einem konkreten Beispiel. Bollinger Grumman ist ja international tätig. Wenn man auf die Website geht, gibt es da ganz fantastische und teils spektakuläre Bauten, an denen ihr mitgewirkt habt. In Wien ist es zuletzt zum Beispiel das Wien-Museum mit diesem doch auch sehr spektakulären Aufbau, der, wenn man davor steht, sehr gut vermittelt, was Tragwerksplanung können muss, finde ich, weil dieser Aufbau ja eine sehr massive Konstruktion ist. Kannst du das ein bisschen beschreiben, was ihr da gemacht habt?
Das war ein sehr, sehr spannender Prozess. Da haben wir eigentlich bei mehreren Wettbewerben teilgenommen, außer bei dem letztendlich gewonnenen. Wir sind dann da tatsächlich erst später eingestiegen. Ich glaube, das Konzept ist sehr, sehr klar, oder wie du auch sagst, es ist wirklich dieser Stein, dieses schwere Element, was über dem vorhandenen Wien-Museum schwebt. Und für uns war natürlich die Aufgabe, dieses Schweben, das Schweben zu ermöglichen.
Bei bestehendem Unterbau, also die...
Bei bestehendem Unterbau, ja, das ist ja, also wir haben versucht, das bestehende Museum so wenig wie möglich anzutasten. Das gesamte Dach ruht ja auf der Konstruktion, die im Innenhof ist. Also es kragt oben dann bis zu, ich glaube, bis zu 20 Meter aus. Und die Lasten werden nicht auf das bestehende Museum abgelastet, sondern werden in dem Innenhof quasi runtergeleitet. Das hatte den Vorteil, dass wir natürlich im bestehenden Museum nicht viel ertüchtigen mussten. Mhm. Also die Lasten im bestehenden Museum wurden eigentlich nicht erhöht. Die Lasten des neuen oberen, des neuen Wien-Museums werden alle im Innenhof abgeleitet.
Und hat diese Konstruktionsidee der planende Architekt mitgebracht oder ist das dann was, wo ihr sagt, lass uns das mal so realisieren, wie du gerade beschrieben hast?
Ja, in dem Fall, wie gesagt, sind wir erst nach dem Wettbewerbsgewinn eingestiegen und die Idee war natürlich von den Architekten, das oben auskragen zu lassen. Und um nochmal zurückzukommen, also wir waren da dann die Enabler, auch wenn wir ein bisschen später eingestiegen sind.
Digitalisierung spielt, denke ich, bei all diesen Dingen eine sehr große Rolle. Wie stark digitalisiert ist dieser ganze Prozess mittlerweile und wie gut funktioniert das vor allem?
Es hängt immer an der Zusammenarbeit, aber wir versuchen natürlich die Kommunikation sehr, sehr, sehr stark auf das digitale Modell, vor allem in den späteren Planungsphasen, umzuleiten. Also wir versuchen nicht irgendwelche Handskizzen. Handskizzen sind natürlich wichtig im Entwurfsprozess oder in den Vorstudien, aber wenn es dann wirklich um die Umsetzung geht, sind Handskizzen meistens sehr schwierig oder sagen wir Sackgassen. Also wir versuchen schon an dem digitalen Modell zu arbeiten und nutzen da auch Plattformen, wo wir mit den Architekten, den anderen Planungsbeteiligten kommunizieren können und im Prinzip Anmerkungen auch direkt in das Modell reingeben.
Und das funktioniert mit Building Information Modeling, nehme ich an?
Ja, Building Information Modeling ist natürlich eine wesentliche Grundlage. Building Information Modeling ist erstmal ja nur ein Wort. Und im Prinzip geht es um die Umsetzung. Wie schaffen wir es wirklich an einem Modell zu arbeiten, da sind wir auch recht gut aufgestellt. Wir arbeiten mit Speckle. Mhm. Das ist eine Plattform, die es eigentlich den, also wirklich allen Planungsbeteiligten ermöglicht, auf ein Modell zuzugreifen und aus diesem Modell auch die notwendigen Informationen für die jeweilige Fachplanung herauszuziehen. So zum Beispiel jetzt im Tragwerk kann man so wirklich ein 1:1 Austausch mit dem Statikmodell machen, wo halt die Änderungen im Statikmodell dann quasi auf das 3D-Modell übergreifen und vice versa.
Mhm. Wir hatten hier in unserem Podcast schon teils leidenschaftlich geführte Diskussionen über BIM. Der Tenor war, das funktioniert gut bei denen, die es richtig anwenden, aber dann an den Schnittstellen zu anderen Gewerken oder zu beteiligten Partnern gibt es immer wieder Probleme, weil manche nicht so weit sind. Wie ist denn das in deiner Erlebenswelt?
Ich glaube, wir haben da schon alles erlebt.
Okay. Im Positiven wie im Negativen.
Es stimmt natürlich. Es ist, wie ich gesagt habe, BIM ist erstmal nur ein Wort und das ist wirklich die Frage, wie man es lebt und wie man es wirklich angeht. Eben mit dem Beispiel Speckle, das ist eine Plattform, wo es schon möglichst allen ermöglicht werden kann, auf das digitale Modell zuzugreifen und BIM gut zu nutzen.
Ich möchte ein bisschen über Bauen im Bestand reden. Es ist ja ein Riesenthema. Wir haben ja in Wien mit den Alterngründen da auch ein großes Projekt. Bauen im Bestand wird immer wichtiger. Welche Rolle spielt die Tragwerksplanung oder wie verändert sich dein Job auch bei Bestandsprojekten?
Die Beschäftigung mit den bestehenden Strukturen wird immer wichtiger und ja, es ist die Zukunft. Wir haben da auch eine eigene Arbeitsgruppe bei uns im Büro. Also wir sind ja nicht nur hier in Wien, sondern wir sind ja über ganz Europa verteilt mit verschiedenen Büros. Also wir sind da intensiv dran.
Kannst du ein Beispiel nennen, wo ihr ein Bestandsobjekt weiterentwickelt habt und welche Herausforderungen es da gab?
Ja, ich komme dann, glaube ich, wieder hier in Wien auf das Wien-Museum zurück. Mhm. Das ist natürlich erstmal, sagen wir mal, ein großer Aufwand, den wir da betrieben haben. Mhm. Mit dem, wir nennen das Stempel, also das ist ein Stempel, der da im Innenhof ist eigentlich, der dann oben auskragt. Der große Vorteil ist, dass wir das bestehende Gebäude eigentlich möglichst wenig antasten müssen und können und weiter nutzen können. Mhm. Also das Ziel ist ja, sollte immer sein, so wenig wie möglich Bestand abzureißen und so viel wie möglich Bestand weiter zu nutzen. Und das ist uns da, glaube ich, ganz gut gelungen.
Mhm. Wie geht ihr bei der Berechnung von Bestand vor, wenn zum Beispiel gar keine alten Pläne in dem Ausmaß vorhanden sind? Ist das ein Thema? Macht das Schwierigkeiten? Oder lässt sich das einfach durchrechnen?
Ja, einfach durchrechnen lässt sich das nicht. Also im Bestand ist es so, da gibt es immer Überraschungen. Mhm. Natürlich, auch beim Wien-Museum gab es viele Pläne, alte Pläne. Aber was dann tatsächlich vorhanden ist, merkt man eigentlich erst in der auf der Baustelle oder teilweise erst auf der Baustelle. Natürlich kann man das alles planen, aber es gibt dann doch immer wieder Stellen, wo es einfach anders ist als geplant und da ist es natürlich wesentlich, dass man da sehr schnell reagieren kann und sich adaptiert an die neuen Situationen.
Mhm. Kommen wir noch zum Thema Nachhaltigkeit. Ein zentraler Punkt, der die Bauwirtschaft sehr bewegt. Wo siehst du bei der Tragwerksplanung einen Hebel, um mehr Nachhaltigkeit in Gebäude zu bringen?
ich denke auch die Hörer des Podcasts wissen, dass alle das sehr viel CO2 im Rohbau steckt, speziell natürlich Beton, ist da sehr schwierig. Was erstmal wichtig ist, ist erstmal festzustellen, wo verbrauchen wir das CO2 und wie viel CO2 verbrauchen wir. Und da haben wir letzten Jahre schon intensiv dran gearbeitet und unsere LCA, also Lifecycle Analysis Tools, weiterentwickelt und sind jetzt in der Lage, eigentlich bei jedem Projekt als ersten Schritt zumindest schon mal zu sagen, wie viel CO2 wir verbrauchen. Wir versuchen natürlich bei jedem Projekt so ressourcensparend wie möglich zu bauen. Natürlich machen wir viel Holzbau. Gleichzeitig wissen wir auch, dass Holzbau nicht die Lösung für alle Probleme sein kann. Dafür bauen wir einfach zu viel.
Mhm. Die Frage ist tatsächlich, wie viel Material ist wirklich notwendig? Da gibt es ja auch Normen und Gesetze. Wie eng ist da das Korsett? Müsst ihr manchmal mehr Material einsetzen, als vielleicht eigentlich notwendig wäre? Stichwort einfach bauen. Es wird ja viel diskutiert, hier auch die Normen und Gesetze ein wenig aufzuweichen, um den Materialeinsatz möglichst ressourcenschonend zu planen?
Ich glaube, die Hauptproblematik beim ressourcenschonenden Planen und Bauen sind die Kosten, die damit verbunden sind. Also erstens habe ich natürlich einen höheren Planungsaufwand, wenn ich standardmäßig eine Flachbetondecke mache und da meine Bewährung einfach reinlege, ist das relativ schnell planerisch erledigt, ist aber dann in der Umsetzung sehr CO2-emittierend. Sobald ich ressourcensparender werde, wird die Arbeitszeit natürlich höher und die eingesetzten Mittel werden höher. Und das ist eher die Schwierigkeit, als Normen anders auslegen zu können oder zu müssen.
Wenn man das Prinzip einfach bauen ernst nimmt, bedeutet das dann für die Tragwerksplanung eigentlich mehr Freiheit oder mehr Verantwortung?
Auf jeden Fall mehr Verantwortung.
Also es ist schon so, dass auf Nummer sicher bauen mehr Material verbraucht. Kann man das so sagen?
Ja, das ist eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich meine, auch wenn wir da Ressourcen schon planen und bauen, bauen wir trotzdem noch Nummer sicher, weil das Tragwerk, da haben wir nicht so viel Spielraum, weil wenn ein Gebäude zusammenstützt, ist das was anderes, als wenn vielleicht bestimmte Schalldämmwerte nicht eingehalten werden. Als Tragwerksplaner, als Ingenieure haben wir natürlich eine sehr große Verantwortung, weil wir für das gebundene CO2, also nicht für das CO2, was im Betrieb gebaut wird, aber für das gebundene CO2, für den Rohbau, sind wir natürlich maßgeblich verantwortlich. Aber ich möchte mir da auch gleich widersprechen, weil wir können nur insofern verantwortlich sein, als dass wir Vorschläge machen können, entscheiden tun es letztendlich andere. Es muss auch bezahlbar sein. Mhm. Deswegen ist Verantwortlichkeit immer ein schwieriges Wort.
Das Gebäude muss stehen.
Das Gebäude muss stehen. Wir sind bereit dafür, so ressourcenschonend wie möglich zu bauen. Auf der anderen Seite stehen halt die finanziellen Randbedingungen.
Vielleicht reden wir auch noch ganz kurz über die Krise. Die Krise am Bau, spürt ihr die als global agierendes Unternehmen oder ist das etwas, das sich verteilt um den Globus?
Wir spüren das natürlich. Also das wäre jetzt ein bisschen komisch, wenn ich sagen würde, das geht an uns vorbei. Mhm. Für uns ist gut, dass wir, wie du sagst, ein global agierendes Unternehmen sind und auch viele in Europa über viele Standorte verteilt sind. Das heißt, wir können das schon ein bisschen abfedern, ausgleichen. Aber insgesamt, klar, spüren wir das natürlich. Also es ist interessant, weil viele Projekte werden nicht gestoppt, sondern es ist so eher on hold und verzögern sich. Also es wird nichts absolut, also eigentlich haben wir kein Projekt, wo man wirklich sagen muss, das ist weggebrochen. Aber es gibt immer wieder Verzögerungen.
Ja, Arne, zum Abschluss. Es gibt auf eurer Website viele spannende Projekte. Mir ist ins Auge gestochen die Uni in Linz, die Zubauten, die es da gab an der JKU. Aber auch der DC Tower in Wien, wurde von euch das Tragwerk geplant. Das sind schon Ikonen zum Teil. Und was ist gerade am Entstehen? Kannst du noch ein, zwei Projekte nennen, die man gerade beobachten kann, wie sie errichtet werden? Was passiert da gerade?
Mir fallen jetzt noch zwei Projekte ein, die aber auch schon fertig sind. Also wir haben ja den Naschmarkt. Also diese Markthalle, ja. in dieser Gegend, wo vorher einfach nur ein Parkplatz war, das ist ein recht kleines Projekt, aber trotzdem sehr spannend im Herzen von Wien. In Deutschland kann man vielleicht bald zwei Opern besuchen, eine in Düsseldorf zusammen mit Snohetta. Und die andere in Hamburg zusammen mit Bjarke Ingels Group.
Ja, vielen Dank, Arne Hoffmann, Partner Managing Director bei Bollinger & Krohmann in Wien, dass du heute da warst im Architektur- und Bauforum.
Danke.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter auf handwerkundbau.at. Dort finden Sie weiterführende Inhalte und Hintergrundberichte rund um Architektur und Baukultur. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören. Dieser Podcast ist eine Produktion des österreichischen Wirtschaftsverlages. Moderation, Regie und Technik, Stefan Böck.